insbesondere Deutschland. Das ist also ein Musterbeispiel, wie der Sozialismus und die dumme grüne Politik ein Land zerstören kann. Die SVP in der Schweiz und die AfD in Deutschland wird immer als rechtsextreme Organisation betrachtet. Ich würde der SVP nie beitreten, weil sie für mich viel zu links ist. Wobei jedem Schweizer doch einleuchten sollte, dass das Letzte, was er sich erwünschen kann in der Welt, ist, regiert zu werden von Leuten wie die Ursula von der Leyen und die Baerbock und Scholz und Kompanie.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem ersten Weltwoche-Daily-Spezial. Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen hier die ganze Weltwoche-Redaktion selbstverständlich. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir bei uns zu Gast im Video-Interview eine sehr bekannte Persönlichkeit, die sogar als Börsenguru betitelt wird. Es ist dies Dr. Doom, Mark Faber, einem der bekanntesten, renommiertesten Wirtschaftsexperten, Finanzexperten, Börsenanalytikern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben. Auch Ihnen ein gutes Neues. Erste Frage vielleicht gleich zu Beginn. Wir haben jetzt 2024. Mit was für Gefühlen sind Sie in dieses neue Jahr gestartet, Herr Faber? Wie optimistisch sind Sie, wenn Sie die geopolitische, aber vor allem auch die finanzpolitische Lage anschauen? Mit was für Gefühlen starten Sie ins neue Jahr?
Ja, also jedes Jahr beginne ich das Jahr mit dem gleichen Kopfweh vom Feiern am 31. Aber abgesehen davon bin ich natürlich nicht sehr optimistisch über die Weltwirtschaftslage und auch die geopolitische Entwicklung in der Welt, wobei es immer Schattenseiten gibt und auch Seiten der Helligkeit und des Wohlstandes und auch erfreuliche Entwicklungen, in dem eigentlich unser kapitalistisches System, wie es gestaltet wurde und ohne den Sozialismus, der sich dann eingeschleicht hat in unser System. Das kapitalistische System, das wir seit rund 200 Jahren haben in der Welt, hat schon den Lebensstandard der Durchschnittsweltbevölkerung wesentlich verbessert. Das muss man da deutlich sehen. Also neben allen meinen negativen Voraussagen über die Börsen und so weiter, muss man auch sagen, dass zum Beispiel heute im Vergleich zum Mittelalter natürlich wesentlich mehr Menschen das gleiche Essen und das gleiche Wasser trinken wie die reichsten Leute auf der Welt. Und wie der vorherige Präsident der Vereinigten Staaten, nicht? Für einen Chinesen oder Thailänder ist ein Hamburger bei McDonald's so etwas wie ein Luxusgut. Und auch die Kinder haben das sehr gerne. Und das ist einzigartig in der Weltgeschichte, dass das einfache Volk das Gleiche trinken wie Coca-Cola. Ist nicht gesund, aber sie trinken es. Und das gleiche Bier trinken wie die reichsten Leute. Das ist noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Und das wurde erlaubt durch den Kapitalismus. Und das will der Sozialismus zerstören. Das muss ich auch ganz genau betonen. Die Sozialisten haben nie etwas geschaffen. Sie haben nur alles immer zerstört. Angefangen mit der Französischen Revolution und dann der Russischen Revolution, die eigentlich eine sozialistische Revolution war, aber den Lebensstandard der meisten Leute in Russland wesentlich gesunken hat und so weiter. Also kurz und gut, es hat auch erfreuliche Entwicklungen und sicher in den letzten 5, 6 Jahren zum Missfallen der westlichen Welt ist Indien eigentlich hat Indien einen sehr großen Fortschritt gehabt, dank einem modernen Führer wie der den Modi. Aber die westliche Welt hat ihn immer angeklagt, dass er ein Diktator ist und so weiter, was gar nicht stimmt. Aber sagen wir, in den letzten 7 Jahren hat in Indien der Fortschritt alles übertroffen, was die Gandhi Club in 40 Jahren nicht erreicht hat.
Wenn Sie sagen, Sie sind eher pessimistisch eingestellt fürs kommende Jahr, wo sehen Sie aktuell die größten Probleme und wer oder was ist dafür verantwortlich?
Ja, also wir haben große geopolitische Probleme und ich meine, ich nehme an, dass der Krieg in Ukraine durch Verhandlungen gelöst werden kann oder könnte, sobald die Europäer einmal einsehen, dass der Krieg geführt wurde, um die europäische Wirtschaft wesentlich zu schwächen, insbesondere Deutschland. Das ist also ein Musterbeispiel, wie der Sozialismus und die dumme grüne Politik der Grünkommunisten ein Land zerstören kann, indem sie die Kostenstruktur wesentlich erhöhen, wobei die Kostenstruktur vorhin dank der Verbindung, der Wirtschaftsverbindung mit Russland natürlich wesentlich kostengünstiger war als heute. Das muss man deutlich sehen. Aber die Leute sind träge und vielfach sehen sie das nicht oder sie sind sogar zu faul, um zu wählen, um diese Grünkommunisten und Sozialisten rauszuschmeißen. Rausschmeißen muss man diese Leute. Das ist die größte Gefahr meiner Ansicht, ebenfalls für die Schweiz. Also ich habe viele Freunde und ich wohne seit 50 Jahren im Ausland, zuerst Hongkong und jetzt Thailand. Für mich sind die größte Veränderung in der Schweiz ist dieser Druck und diese Schwankung nach links, dass das politische Umfeld erfasst hat. Und ich möchte noch da betonen, die SVP in der Schweiz und die AfD in Deutschland wird immer als rechtsextreme Organisation betrachtet. Ich würde der SVP nie beitreten, weil sie für mich viel zu links ist.
Wenn Sie jetzt sagen,
das ist meine Ansicht.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen, das ist ja nicht der einzige Konfliktherd, den wir da aktuell geopolitisch haben. Da kommt der Nahostkrieg dazu, da kommen die Spannungen auch im südchinesischen Meer kommen da dazu. Was, Sie haben jetzt gesagt, da sind die Regierungen, die passen Ihnen nicht, weil sie viel zu sozialistisch grün eingestellt ist. Was aber wäre, finanz- und wirtschaftspolitisch gesprochen, wenn es in diesem Stile weitergeht, wie bis anhin, was bedeutet das ganz konkret? Was wären die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger betreffend des Wohlstands? Wo steuern wir hin?
Schauen Sie, ich gehe in die Schweiz von Zeit zu Zeit und anderen Ländern. Ich muss sagen, dass in der Schweiz, wenn Sie in Luxusrestaurants gehen, zum Beispiel die Kronenhalle, die ein relativ luxuriöses Restaurant ist, die ist jeden Abend voll. Sie gehen jedoch in Restaurants, die für die Mittelklasse eigentlich eingerichtet sind oder deren Kundschaft die Mittelklasse umfasst, diese Restaurants sind halb leer. Wir müssen unterscheiden, es gibt zwei Wirtschaften. Es gibt die Wirtschaft, wie kürzlich die Luxusaktien in Europa, die sehr stark stiegen im Wert und jetzt nicht mehr. Und der Luxusbereich und der Bereich der reichen Leute, der hat natürlich gewaltig profitiert vom Gelddrucken der Notenbanken. Das muss man ganz deutlich sehen, denn wenn Geld gedruckt wird von Notenbanken, dann steigen die Vermögenswerte. Sogar meine Briefmarkensammlung ist im Wert gestiegen. Und alle anderen Sammelobjekte auch. Und Aktien und Obligationen und Rohstoffe und. Aber die sind im Besitz der reichen Leute, der Eliten. Und das mittlere Volk, ich kann Ihnen versichern, und wir haben in der Schweiz habe ich die Statistiken nicht, aber in Amerika habe ich sie. Mehr und mehr Leute, die leben, wie man das auf Englisch sagt, von Paycheck zu Paycheck. Das ist Lohn zu Lohn. Sie kriegen den Lohn, dann können Sie Ihre Schulden abzahlen, Kreditkarten und Autoschulden und. Dann leben Sie den ersten Teil des Monats relativ gut. Und im zweiten Monatshälfte haben Sie nichts und müssen Ihre Ausgaben einschränken. Und wir haben Statistiken in Amerika, die zeigen, dass ein 35-jähriger Junge weniger Geld hat, als seine Eltern vor rund 50 Jahren hatten und weniger verdient, real gemessen, also inflationsbereinigt. Mit anderen Worten, die Löhne sind schon gestiegen, aber die Lebenskosten sind wesentlich stärker gestiegen. Nun können Sie mich fragen, weshalb steigen die Lebenskosten? Aus verschiedenen Gründen. Hauptgrund ist Gelddrucken. Mit anderen Worten, die Vergrößerung des Geldvolumens. Aber zweitens, die Regierungsbestimmungen und die Gesetzgebung ist natürlich katastrophal für die Mittelklasse und die unteren Klassen. Und die reichen Leute, inklusive mich, profitieren davon, weil ein vermöglicher Mensch oder Mann oder Frau oder eine große Gesellschaft kann sich Treuhänder, Anwälte noch und noch leisten und die Steuern weitgehend umwälzen auf das arme Volk.
Sie haben ja, besonders interessant an Ihnen ist ja, dass Sie 1987 diesen berühmten Börsencrash, den Wall Street Crash, den Schwarzen Montag vorausgesagt haben. Jetzt haben Sie ein relativ ein düsteres, ein Teufelsspirale-ähnliches Gebilde gezeichnet, sprachlich. Sehen Sie auch wieder gewisse Risiken für einen Crash, dass sich das verschlimmert, dass wir da in eine Spirale, in eine Abwärtsspirale kommen? Konkret, sehen Sie einen Crash auf uns zukommen?
Nicht unbedingt, denn ich muss da etwas erklären. Mich hat das immer fasziniert, wie die Börsen sich verhalten in Ländern, die Geld drucken und eigentlich eine Politik der Expansion führen mit geldpolitischen und finanzpolitischen Mitteln. Und was stattfinden kann oder oft stattfindet, ist das Folgende. Real gemessen fallen die Börsen, denn die Inflation ist vielleicht höher als die Erhöhung der Börsenkurse. Und aber nominal fallen die Börsen nicht stark. Nicht, wir hatten die Depression 1929 bis 1932 und das war eine deflationistische Periode. Währenddessen die Preise sehr stark fielen, die Löhne fielen nicht so stark wie die Preise und die Aktien fielen um 90% rund. Wobei es gab Aktien, die stiegen, das waren die Goldaktien. Ich will nicht sagen, dass in Zukunft die Goldaktien steigen werden, im jetzigen Moment, aber was ich ausdrücken will, dass Sie können so eine Depression haben mit Deflation und Sie können eine Depression haben mit steigender Inflation, nicht? Ich war in Argentinien im Jahre 86. Das war 1910, 1920 eines der reichsten Länder in der Welt. Und in den 70er und 80er Jahren ist dann das System zerbrochen, dank wesentlichem Sozialismus, der eingeführt wurde durch die Peronisten. Und dann stiegen die Staatsausgaben sehr stark an. Und die Regierung, das ist immer so, wenn sie die Steuern nicht erhöhen will, dann erheben sie eine andere Steuer, die dem Volk nicht bewusst ist, und das ist die Inflation. Inflation ist eine Steuer, nichts anderes. Kurz und gut, in diesen Lagen, was passiert, ist, dass die Wirtschaft absackt. Die Wirtschaft wird ganz schwach, aber nominal steigen die Aktien, weil ständig Geld gedruckt wird, nicht? Und die Währung zerfällt. Und ich nehme an, dass in der Welt in Zukunft, insbesondere betreffend dem Dollar, dass der Dollar sich abschwächen wird, weil die Finanzlage der Vereinigten Staaten natürlich schlecht aussieht. Vor allem, Sie müssen bedenken, wir haben langfristige Zyklen. Die Inflation erreichte eine Spitze nach den 60er und 70er Jahren im Jahre 1980. Nach 1981 fiel die Inflationsrate. Es gab schon noch Inflation, aber die Raten der Inflation verringerten sich und die Zinsen fielen. Und wir haben dann ein Tief bei den Rohstoffpreisen erreicht, so im 1998, 99. Und seitdem haben die Rohstoffe eine leicht steigende Tendenz. Nicht Öl im Jahre 1999 war noch bei $12 pro Fass. Und seitdem ist es leicht gestiegen. Und Gold war noch unter $300 im Jahre 98, 99. Das stieg langsam an. Die Zinsen sind aber weiterhin gefallen durch die Manipulation der Notenbanken bis im Mai, August 2020. Die Notenbanken haben noch dem Volk weismachen wollen, dass negative Zinsen gut seien. Verstehen Sie? Das ist ein völlig ökonomischer Sophismus. Aber das haben die Ökonomen und die Notenbanken dazu bewegt, die Zinsen künstlich tief zu halten. Und dadurch ist natürlich ein Inflationsschub entstanden. Und meiner Ansicht nach, wenn diese Inflationsschübe stattfinden, ist es sehr schwierig, die Inflation zurückzuhalten. Temporär schon. Aber wir werden dieses Jahr weniger Inflation haben in den nächsten 3-6 Monaten. Aber nachher steigen die Preise wieder. Außer es gibt eine ganz radikale Reform, in dem, was ich in meinem Staat machen würde, keine Defizite stattfinden dürfen. Also alle Ausgaben der Regierung müssten durch Steuereinnahmen im gleichen Jahr beglichen werden. Dann gäbe es auf der Welt gar keinen Krieg mehr, wenn jeder selber aus seinem Portemonnaie zahlen müsste für die Ausgaben des korrupten Zelensky in Ukraine.
Sie haben jetzt eigentlich, also Sie haben diese geopolitischen Ströme jetzt gut geschildert. Was heißt das eigentlich, wenn diese Inflation weiter grassiert? Sie haben dieses Szenario nicht gerade blumig beschrieben, also schätze ich jetzt mal, was heißt das konkret für den einzelnen Bürger? Was würden Sie dem Einzelnen jetzt raten, was ist zu tun?
Er muss bei den nächsten Wahlen auf alle Fälle die Sozialisten und die Grünen rausschmeißen. Das ist die Vorbedingung. Nun ist leider der Fall so, dass auch Rechtsparteien, zum Beispiel, ich bin im Komitee einer Initiative in der Schweiz, um die Neutralität der Schweiz zu festigen. Sie glauben nicht, wie schwierig es ist, Unterschriften für das zu finden, wobei jedem Schweizer doch einleuchten sollte, dass das Letzte, was er sich erwünschen kann in der Welt, ist, regiert zu werden von Leuten wie die Ursula von der Leyen und die Baerbock und Scholz und Kompanie. Das ist ja schrecklich, wenn ich mir denke, dass ein Schweizer sich nicht einsetzen würde, auf keinen Fall eine Organisation wie die EU beizutreten und auf keinen Fall sich an NATO zu nähern. Die Welt hat sich verändert. Sie haben vorhin noch vom Krieg im Mittleren Osten gesprochen. Ich meine, es ist einfach so. Es gibt viele Kriegszyklentheorien. Wenn Sie ein dominantes Land haben, also mit einer Hegemonie, und das eine Weltmacht ist, wie zum Beispiel die Römer damals, und ein anderes Land ist ein emporkommendes Reich, und die Hegemonie und die Weltdominanz der bestehenden Macht verdrängen will, wie das auch Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts gelang, indem sie das Bruttosozialprodukt von Deutschland größer wurde als England, dann kommt es zu Spannungen zwischen den neuen Regionen und den alten dominanten Regionen wie Westeuropa und Amerika und Großbritannien. Und man muss einfach sagen, dass die BRICS, die sind natürlich pro Kopfeinkommen natürlich wesentlich ärmer als wir in Europa und in Amerika. Aber die Menschenmenge ist nicht vergleichbar. 88% der Welt wohnt nicht in Europa und in Amerika. Das sind andere Länder. Und glauben Sie, dass der Modi, der Ministerpräsident von Indien, sich reinreden lässt von einer Außenministerin wie die Truss damals, die nach Indien ging und die Regierung in Indien belehrte? Das konnten sie vor 150 Jahren machen, aber nicht mehr heute, weil diese Länder wie Indien und China, die lachen über ein Land wie Großbritannien. Das ist für sie irrelevant. Das ist wie eine Provinz in China.
Das hätte ich jetzt gerade fragen wollen. Ich meine, wir haben diese westlichen Politiker, die Sie aufgezählt haben, diese Frau von der Leyen, Frau Baerbock, Herr Scholz, Herr Biden, wie sie alle heißen, die eigentlich...
Auch in der Schweiz haben wir Flaschen.
Die eigentlich sehr wertegeleitete Politik machen, sich teilweise oder vielfach auch selbst ins Fleisch schneiden damit, mit den Russland-Sanktionen, die nichts bringen, aber trotzdem weitergeführt werden, um nur ein Beispiel zu nennen.
Ein Irrsinn.
Wie denken eigentlich die Menschen in Asien über diese Konfliktherde, über den Krieg in der Ukraine? Wie denken die Menschen in Thailand über all diese Konfliktherde, die eigentlich die geopolitische Lage so stark beeinträchtigen? Können Sie uns das schildern? Wie denken die Menschen in Asien beispielsweise über diesen Konflikt, über diesen Krieg in der Ukraine?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil Sie fragen, wie denken die Menschen? Da müssen wir unterscheiden. Wie denkt der Durchschnittsbürger in Deutschland und in Thailand und in China und in Indien? Und wie denkt die Regierung? Das sind zwei andere Sachen. Denn es gibt sehr viele Regierungen, die sind Vasallen der Vereinigten Staaten. Die werden bezahlt von den USA oder von NGOs, die die Amerikaner erstellt haben, aber grundsätzlich Tochtergesellschaften der CIA sind und so weiter. Das ist ganz genau erwiesen, wer verantwortlich war für die Demonstrationen in Hongkong im Jahre 2018, 2019. Da bin ich also relativ gut orientiert, weil einer meiner Freunde, und ich war der Trustee für seine Kinder, war Jimmy Lai. Der sitzt jetzt seit Jahren im Gefängnis und ist jetzt vor Gericht. Also kurz und gut. Die normalen Bürger in Asien und in der Welt, die kratzen sich am Kopf und sagen sich, will eigentlich Amerika einen Weltkrieg? Und die Regierungsbeamten sagen natürlich in Neuseeland, Australien, Großbritannien und in Europa sagen sie das nicht. Sie sind sehr freundlich gegenüber den Amerikanern und greifen ständig China an, als ob China etwas falsch gemacht hätte. das andere nicht gemacht hätten, nicht? Natürlich ist das Land keine Demokratie, aber Dubai ist auch keine Demokratie und Dubai hat sich unglaublich gut entwickelt und Singapur war nie eine richtige Demokratie, nicht? Und ich behaupte auch, Deutschland und die Schweiz sind nicht richtige Demokratien, aber die Schweiz am ehesten. Aber kurz und gut, was wichtig ist in einem Land, man muss Prioritäten setzen, ist, dass das System relativ gerecht ist. Was ist gerecht? Soll jeder den gleichen Lohn haben? Nein, der tüchtige Mann, der bereit ist, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten oder 60 Stunden zu arbeiten, soll doch mehr verdienen als der, der 35 Stunden in der Woche arbeiten will. Wenn Sie arbeiten, haben Sie einen Lohn oder ein Einkommen aus Ihrem eigenen Geschäft und so weiter. Und da sollen Sie belohnt werden. Und wenn ein Unternehmer 80 Stunden in der Woche arbeiten will, was will man ihn dafür verurteilen? Das ist seine persönliche Einstellung.
Sie haben es eigentlich.
Ich bin 78, ich arbeite jeden Tag. Ich schreibe 2 Berichte im Monat. Aber ich mache das, weil mich das erfüllt und ich bin ein Christ, im christlichen Glauben erzogen worden. Und wir müssen in unserer Religion alles tun, um möglichst Gutes zu tun. Und wenn Sie Fähigkeiten, das Glück hatten, wie wir in Europa hatten, hohe Fähigkeiten zu erreichen, weil die Ausbildung gratis war. Meine, wo in einem Land kann man gratis in die Universität gehen? Ich habe meine Erziehung alles gratis durchgegangen.
Was halten Sie eigentlich, wenn wir gerade bei Asien sind, was halten Sie von China, das, wie Sie auch schon gesagt haben, ja immer als böse, als Teufel, als verteufelt abgestempelt wird? Was halten oder für wie gefährlich halten Sie dieses Reich der Mitte, das ja so expansiv unterwegs sei, das sich ausbreitet, sich überall einmischt? Wie gefährlich ist dieses Reich der Mitte? Wie gefährlich ist
ich liebe, sich überall einmischt. Reden Sie von den Vereinigten Staaten oder Großbritannien oder China. Aber es ist klar, Sie müssen das so sehen. Wenn Sie die Geschichte von Amerika betrachten, wie Amerika begonnen hat mit 13 Staaten an der Ostküste und dann expandiert hat, westlich und eigentlich Mexiko, Spanien verdrängt haben und dann nördlich und Frankreich auch verdrängt haben, dann hat Amerika eine Politik der Expansion schon früh begonnen. Und dann kam Hawaii und Guam und so weiter. Und jetzt hat Amerika auf der ganzen Welt Armee und Schifffahrtsstützpunkte eigentlich in fast jedem Land. Knapp 200 Länder haben sie Stützpunkte. Und China, was hat China gemacht? Es hat seinen Umfang. Das einzige Land, wo man sich noch fragen dürfte, ob China das eingenommen hat oder das bereits China gehört hat in den letzten 3000 Jahren, das wäre Tibet. Da könnte man argumentieren, aber ich nehme an, dass unter den Chinesen der Lebensstandard des typischen Tibetaner gestiegen ist und nicht gefallen ist. Und denn die hatten eine Theokratie, die also ganz unangenehm war. Nicht? Die haben das Volk in Armut gelassen und sich eigentlich selber einen hohen Lebensstil erarbeitet oder nicht erarbeitet. Aber kurzum, ich habe eine relativ positive Ansicht über China und ich muss sagen, der Fortschritt in China, Sie müssen sich vorstellen, das ist zum ersten Mal in der Geschichte ein Land, das im Jahre 1970 nur 2% aller Rohstoffe, Industrierohstoffe in der Welt benutzte im Jahre 1970. Und 1990 5%. Und heute knapp 50%. China allein produziert mehr Zement als alle anderen Länder zusammen. Oder man, natürlich hat China Probleme mit den Schulden und so weiter, in Bezug im Immobilienbereich und auch im sogenannten Shadow Banking und Local Government. Aber sie haben etwas getan. Huawei, das verbannt ist in Amerika, und alle diese sanktionierten Unternehmungen, die sind höchst erfolgreich. Wenn sie ein Markenzeichen haben wollen, wie die MBA in der Schweiz, dass etwas qualitativ hochsteht, suchen Sie Gesellschaften in China, die sanktioniert wurden von den Amerikanern. Und die Amerikaner sind Dummköpfe, die schaden sich selber noch mehr. China produziert 28% der Weltindustrieproduktion. Das kann Vietnam nie ersetzen, das kann auch Indien nie ersetzen. Glauben Sie mir.
Wo sehen Sie das größte Missverständnis des Westens gegenüber China?
Eifersucht, Neid, Missgunst, Eifersucht.
Und was prognostizieren Sie für eine Zukunft für die chinesische Wirtschaft, die ja angeblich schon ja quasi rückläufig wäre, wenn ich da die Medien, die Zeitungen bei uns lese?
Ja, wenn Sie die Medien in Europa lesen, könnte man denken, dass jeder Selbstmord begingen wird. Aber kurzum, die chinesische Wirtschaft nach statistischen Angaben wächst immer noch. Das ist nicht meine Ansicht. Ich glaube, wir sind in einer Rezession, aber nicht eine ausgeprägte und sagen wir sehr schlimme Rezession. Aber es wächst einfach nicht, weil die Chinesen, die jungen Chinesen haben ihr Vermögen, also das Geld, das sie verdient haben, haben sie Geld aufgenommen, also auf Pump, und haben in Immobilien hauptsächlich investiert und in sogenannte Wealth Products. Oder da wurden Produkte verkauft und gesagt, ja, sie können 10% pro Monat verdienen und so weiter. Natürlich sehr vieles schief gelaufen. Aber abgesehen davon, man muss etwas sehen. In Amerika haben wir unter der Biden-Administration, also 2021, 22 und 23 bis Juli, 4,3 Billionen Dollar aufgenommen. Diese Dollars, die aufgenommen wurden, also das Defizit, das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten, wurde dann verteilt an Leute als Beilagen, als Subventionen, nicht? Transfer Payments nennt man das, Sozialversicherung etc. Aber in China, natürlich hat es Fehlinvestitionen, aber sie haben gewaltigen Fortschritt gemacht in den letzten Jahren in Bezug auf Technologie. Huawei, das ich soeben erwähnte, ist natürlich heute ein besseres Telefon, als was die Amerikaner und selbst Apple herstellen. Und andere Produkte ebenfalls in Solarinstallationen und so weiter sind die Chinesen führend, und auch in Batterietechnologie und. Das muss man nie übersehen. Und ich will noch einen weiteren Punkt erwähnen. Nicht? In Asien haben wir in wenig Fällen Sozialversicherung. Wenn es schlecht geht, muss jeder Bürger den Gürtel enger schnallen. Auch bei mir ist das passiert. Ich habe während Covid auch Gewicht verloren, aber nicht aus ökonomischen Gründen. Aber ich sage, jeder ist für sich verantwortlich, und die Familie ist noch ein wichtiger Bestandteil, nicht? Wenn es jemandem schlecht geht, dann geht er zurück ins Mutterhaus. Und dann wird er aufgenommen, mit viel Freuden oder nicht. Er wird einfach aufgenommen. Das war wie früher in Europa und der ganzen Weltgeschichte. So, wenn es jemand schlecht geht, ging er zur Familie und Familienhof zurück. Aber dank dem Sozialismus haben wir jetzt die Staatsversicherungen. Und es gibt Bücher über das Thema, die Sozialversicherung und die Sozialinstallation haben weitgehend die Familie zerstört, insbesondere bei armen Menschen.
Wenn Sie jetzt anderes, also ein familiäres Thema eigentlich, wenn wir über die Wirtschaftsleistungsfähigkeit von China sprechen, China ist federführend bei diesem neuartigen BRICS-Bündnis, das in aller Munde ist. Da ist dabei China, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika. Das wird auch nicht gerade nur gut beschrieben, wenn ich durch die Zeitungen lese. Wie beurteilen Sie dieses Bündnis? Wie beurteilen Sie diesen BRICS-Staatenbund? Was halten Sie davon?
Ja, ich würde Ihnen anraten, nicht viele Zeitungen in der westlichen Welt zu lesen und sicher nicht die NZZ. Denn die NZZ ist so ein richtig sozialistisches Blatt geworden, wie das Schweizer Fernsehen ganz links ist. Aber schauen Sie, Sie haben eine Welt, das ist die Welt der Imperialisten, der Kolonialisten, die westliche Welt, die vielfach, jetzt mehr als vor 20, 30 Jahren, aber als ich Vorträge gab vor 20, 30 Jahren und über den Aufstieg von China sprach, dann waren viele Leute in der Schweiz und in Deutschland und Europa wie so sprachlos. Sie glaubten das gar nicht, aber das ist die Tatsache. Sie können Videos sehen, was China gebaut hat in Bezug auf Infrastruktur. Und der Unterschied ist natürlich in China, die haben ganze Staudämme innerhalb von 2 Jahren gebaut. Das ist unglaublich. Und ganze Flüsse abgeleitet mit Tunnels und so weiter. Wenn sie etwas tun, dann tun sie es. In Amerika gehen sie nach Boston, die Anlage, der Tunnel, ungefähr 5-mal so teuer, wie man das budgetiert hatte und hat gedauert mehr als 20 Jahre, bis der gebaut wurde. Nicht? Das muss man einfach sehen. Die Chinesen sind nicht überall willkommen, aber in Afrika kaufen sie Rohstoffe ein und haben die Infrastruktur gebaut. Ich habe selber Minen besucht, in Mongolien, im Gobi-Desert, in der Gobi-Wüste. Und da war nichts, keine Elektrizität, rein nichts. Und innerhalb von 2 Jahren hatten sie eine Stadt gebaut, mit allem, Heizung und Elektrizität und, und. Das muss man auch sagen, das ist bewundernswert.
Was würden Sie sagen, ist diese BRICS-Allianz gut oder schlecht für die Welt?
Ich bin gegen alle Allianzen, aber das ist ein gutes Gegengewicht, das natürlich ein Dorn im Auge der Amerikaner ist. Aber ich kann nicht mein Leben gestalten nach dem Willen der Vereinigten Staaten. Nach den Vereinigten Staaten sollte die Schweiz nicht existieren. Die Schweiz ist ein Dorn im Auge von den Engländern und von den Amerikanern. Weil sie hassen unabhängige Länder, das hassen sie.
Für wie bedrohlich halten Sie aus westlicher Perspektive diese BRICS-Allianz? Wie gefährlich sind diese BRICS-Staaten für den, sagen wir mal, politisch geeinten Westen?
Ja, ich hoffe, dass die Schweiz unabhängig ist und nicht geeint mit, und sicher nicht mit dem Westen. Ich würde mich eher einigen mit den BRICS-Ländern. Denn für die Schweiz, die großen Wachstumsmärkte der Zukunft und wirtschaftsmäßig gesehen, ist Amerika und Europa irrelevant. Weil was die Schweizer herstellen, kann man auch in Deutschland und in Frankreich und in Amerika herstellen. Aber was die Schweiz herstellt, kann man oft nicht in Indien und in China herstellen, weil wir doch sehr hochqualitative Produkte haben, auch in Deutschland. Und ich würde meine ganze Außenpolitik und überhaupt mein Standpunkt in der Welt orientieren auf die BRICS-Länder, also auf die Schwellenländer, die wachsen. Nicht, wir reden über China mit über einer Milliarde Einwohner, Indien mit über einer Milliarde Einwohner. Und dann hat es Länder wie Bangladesch, Pakistan Indonesien, Brasilien und so weiter, alle um 200 Millionen Einwohner. Das sind wachsende Regionen. Und da sind die Märkte noch, kann man die Märkte noch ausnützen, nicht? Und etwas diesen Ländern bringen in Bezug auf Wissen und auch auf Technologie.
Jetzt haben Sie mehrmals schon über die USA gesprochen, über Amerika. Können Sie mal eine realistische Einschätzung machen? Vorhin haben Sie gesagt, die USA und Europa seien global gesehen irrelevant. Können Sie mal eine realistische wirtschaftliche Einschätzung der Power geben von den Vereinigten Staaten von Amerika? Wie stark, wie powerful sind eigentlich die USA heute?
Ja, ich muss das berichtigen. Ich glaube nicht, dass sie irrelevant sind. Aber ich habe das in Bezug auf England gesprochen. Weil wenn jemand von England heute nach China geht oder nach Indien, reden wir von einem Land, das weniger 100 Millionen Einwohner hat und geht nach China und Indien und belehrt Länder mit über einer Milliarde. Oder? Das ist ein großer Unterschied. Und auch wirtschaftsmäßig hat jetzt Indien für die Engländer sicher erstaunlich England in Bezug auf das Bruttosozialprodukt überholt. Es ist eine größere Wirtschaft als England. Und die Märkte sind natürlich in einem Land mit einer Milliarde Menschen wesentlich größer als in einem Land wie England. Und Sie können ja sehen, die Industrieproduktion in England ist in den letzten 18 Monaten ständig gefallen. Das ist natürlich nicht eine Voraussetzung, um seinen Lebensstandard zu erhöhen, dass die Industrieproduktion ständig fällt. Aber diese Bemerkung zielt darauf ab, zu sehen, dass für China oder die Chinesen exportieren mehr als in Schwellenländern als nach Amerika. Oder? Das war früher anders. Früher war auch Hongkong 27% des Bruttosozialproduktes von China, jetzt ist es 2%. Die Welt hat sich wahnsinnig verändert. Und die Wirtschaftsmacht von Europa relativ zur Wirtschaftsmacht der Schwellenländer oder wie Sie sie nennen, die BRICS, hat abgenommen, relativ gesehen. Oder? Also Prozent des Bruttosozialprodukts der ganzen Welt ist Europa oder ein Land wie die Schweiz oder England völlig irrelevant. Und die Exporte von China nach in Schwellenländern, in andere Länder, oder, sind natürlich größer als die Exporte nach Amerika. Es gibt Unternehmungen in China, ich habe erlebt, die haben mir gesagt, wir sind am amerikanischen Markt gar nicht interessiert. Mhm. Nicht interessiert. Mhm. Das war ein Bushersteller, die exportieren ihre Cars, also ihre Busse, in die ganze Welt, aber sie sind nicht interessiert an Amerika.
Was würden Sie sagen, was fasziniert Sie Stand heute? Was finden Sie noch gut an Amerika? Was finden Sie beeindruckend, faszinierend? Was ist das Positive an den USA?
So, spannende Abenteuerfilme, die von Hollywood hergestellt werden. Nein, sie haben zum Teil gute Produkte und es ist ein Land, das viele Leute sagen, ist besser als die anderen. Also ich persönlich, ich würde nie nach Amerika wohnen gehen. Ich würde in Europa wohnen, wenn ich nicht in Asien wohnen würde. Aber ich wohne in einem Land, das keine richtige Demokratie hat, aber wo der einzelne Bürger einen hohen Grad an Freiheit hat. Also in meinem persönlichen Leben, solange ich nichts Schlechtes gegenüber der Regierung verursache, werde ich in Ruhe gelassen.
Und
Und
was?
das sagen viele Leute, nicht nur ich.
Ja.
Und sie haben mich vorhin noch gefragt, was ich halte von den Menschen in Asien, was sie über die Vereinigten Staaten denken. Kann ich Ihnen das Folgende sagen? Ein Präsidentskandidat, der hieß Bitta in Thailand, der stimmenmäßig wurde er gewählt mit großer Mehrheit. Aber was ihm geschadet hat, war das Gerücht. Und ich nehme an, es ist eine Tatsache, dass er sehr amerikafreundlich war, weil er Gelder von Amerika erhielt. Und da haben sie, die Wahlkommission hat ihn dann auf die Seite geschoben und jemand anderem gewählt, der weniger amerikafreundlich ist und mehr, die Armee ist mehr China-freundlich. Sie müssen sehen, das Hauptgeschäft von Thailand ist mit China, nicht mit Amerika. Alle asiatischen Länder haben größere Handelsbeziehungen, alle mit China als mit Amerika. Das sind ökonomische Gründe. Und dann müssen Sie schauen, wer sind die Besitzer von Kapitalgütern in Asien, also Fabriken, Banken und Versicherungsgesellschaften und allerlei Chinesen ursprünglich. Die kommen aus einem kleinen Dorf in China und sind ausgewandert vor 200 Jahren oder 100 Jahren und so weiter. In Indonesien 80% des Bruttosozialproduktes ist in den Händen der Chinesen. Auch in Thailand. Wenn man den König anschaut, hat er auch chinesisches Blut, ganz sicher. Also kurz und gut. Die Chinesen haben keine große Religion, sie haben Philosophien und den Ahnenkult. Wenn sie aus einem kleinen Dorf in China kommen, ist es eigentlich ihre Pflicht, etwas diesem Dorf zu schenken. Ein neuer Tempel.
Wenn wir gerade bei diesem Personenkult sind in Amerika, gehen wir zurück zu den USA. In Amerika sind Wahlen dieses Jahr, Biden gegen Trump, so sieht es derzeit aus. Wie beurteilen Sie diese Wahl global wirtschaftspolitisch gesehen? Was wäre, wenn Biden im Amt bleibt? Und was wären die Folgen, wenn der Ex-Präsident Donald Trump gewählt werden würde, was wären da die Folgen?
Ja, also ich muss bedauerlicherweise sagen, dass ich also keine guten Folgen sehe von irgendjemandem, der in Amerika gewählt werden könnte. Denn unter beiden Parteien, die Republikaner und die Demokraten, steigt das Haushaltsdefizit an. Nicht? Und da wird mehr Geld gedruckt werden und mit der Zeit wird sich der Dollar schwächen. Die Börse, eben wie gesagt, ich nehme nicht an, es kommt zu einem gewaltigen Crash, weil Geld ständig gedruckt wird. Aber es könnte zu einem Crash im Dollar kommen. Insbesondere weniger gegen andere Währungen als gegenüber Edelmetallen.
Okay.
Aber wenn Sie sich interessieren an die Inflation und die Folgen der Inflation, es gibt also ein ausgezeichnetes Buch, und das ist die Bibel der Inflation, wie die Inflation eben einen Einfluss hat. auf das soziale Wesen innerhalb des Staates, auf die Gesellschaft, auf die Industrieproduktion, auf die Währungskurse, auf die Börse und auf den Goldpreis und so weiter. Das wurde geschrieben von Constantino Turoni, Bresciano Turoni, oder die Economics of Inflation. Er war ein Angestellter im Finanzamt in Deutschland 1918 bis 1924. Und er hat das beschrieben, ganz genau, was die Inflation verursacht und wie das schädlich ist für die ärmeren Leute und wie das auch zu einer Konzentration des Reichtums führt. Das muss man ganz deutlich sehen. In Amerika, nicht? Wir hatten 7 Aktien in Amerika in 2023, die sogenannten Magnificent Seven. Die haben die Performance des S&P nach oben gedruckt, ebenfalls des Nasdaqs. Diese Aktien würde ich vermeiden wie die Pest.
Was? Und jetzt haben Sie ja vorhin haben Sie gesagt, eben der Dollar würde da in Mitleidenschaft gezogen werden. Was halten Sie eigentlich vom Euro? Der ist ja auch nicht gerade, um den steht es auch nicht gerade gut, steht auf einem Rekordtief gegenüber dem Franken. Wie sieht es eigentlich um den Euro aus?
Ja, also ich wäre, deshalb habe ich gesagt, es ist schwierig, das zu beweisen, dass der Dollar schwach wird gegen den Euro. Das glaube ich weniger. Aber ich kann etwas sagen. Das Preisniveau zum Beispiel in einem Land wie Thailand ist unglaublich tief im Vergleich zum Preisniveau der Schweiz. Das kann ich also belegen. Aber ich nehme an, dass der Dollar und auch andere Währungen an Wert verlieren werden gegenüber Sachwerten, insbesondere Rohstoffe. Denn unter dem Szenario Biden oder Trump, und ich bin also ziemlich negativ über den Krieg im Gazastreifen, dass dieser Krieg sich erweitern wird. Und ich nehme nicht an, dass der Westen diesen Krieg gewinnen wird. So ist eine große philosophische Frage, wer gewinnt einen Krieg? Nicht? Aber ich würde annehmen, dass heute die Welt keine Sympathien hat dafür, dass Amerika über Menschenrechte die Welt belehrt und gleichzeitig die Waffen liefert an Israel, damit sie eigentlich Genozid vornehmen können. Ich meine, das ist eine Tatsache, dass eine Unzahl von Zivilisten umkommt bei diesen Angriffen und Bombenangriffen, weil die Bomben, die sie benutzen, gar nicht steuerbar sind. Die fallen einfach auf allen, also wie ein Teppich. Und das ist etwas Schreckliches, insbesondere für die Bevölkerung, nicht nur im Gazastreifen, sondern im ganzen Mittleren Osten. Da sehen Sie jetzt ganz deutlich die Duplizität der Vereinigten Staaten und der Europäer, die sich gar nicht einsetzen.
Was würden Sie jetzt, was würden Sie, wenn wir nochmals zurück zu diesem Euro, der ja eben auf Talfahrt ist, was würden Sie der Führungsspitze, was würden Sie einer Frau von der Leyen oder der EZB-Chefin Christine Lagarde in dieser Situation raten? Was wäre jetzt zu tun, dass diese Währung nicht komplett zerfällt?
Also bitte erwähnen Sie die Frau Lagarde nicht mehr, weil es wird mir schlecht, wenn ich Ihren Namen höre. Ich hätte nie negative Zinsen in Europa eingeführt und ich würde darauf auszielen, dass die Zinsen natürlich noch steigen sollten von diesem Niveau. Nun ist es natürlich so, dass angenommen, ich betrachte die Schweizer Nationalbank und der Dollar hat praktisch null Zinsen, wie das der Fall war bis März 2020, 2022. dann ist es schwierig für die Schweiz, höhere Zinsen zu haben, weil dann ein gewaltiger Kapitalfluss nach der Schweiz kommt und die Währung nach oben drückt. Man könnte das bewältigen in der Schweiz, indem man eine starke Währung hätte, aber die Löhne streichen würde. Also dann würden, hätten wir dank den starken Währungs-Devisenkursen könnten wir eine Deflation erfahren. Aber ich habe Unternehmungen geführt, mein eigenes Geschäft vor allem in den letzten 50 Jahren. Und eines der schwierigsten Sachen im Leben ist, einem Angestellten zu erklären, dass sein Lohn fällt. Da ist es viel einfacher zu sagen, ihr Lohn steigt um 5% und die Inflation ist 8%, dann real verliert er 3%. Aber er sieht es nicht. Während eine Lohnkürzung sieht der Angestellte. Und das ist eines der schwierigsten ökonomischen Probleme. Wie kürzt man die Löhne von Angestellten?
Würden Sie also...
Aber ich bin also nicht optimistisch über den Euro. Aber immerhin muss ich sagen, die Stimmung in Amerika ist sehr negativ über Europa. Und die Bewertungen von Aktien in Europa, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, sie ist relativ tief. Mhm. Nicht nur, ich bin also der Ansicht, dass die Welt in den nächsten 2-3 Jahren kaum wachsen wird. Mit Ausnahme natürlich der Rüstungsindustrie. Mhm. Aber unter den Umständen, die ich sehe, bin ich nicht sehr optimistisch über Aktien. Aber es gibt eben außergewöhnliche Gelegenheiten, weil Sie müssen sich vorstellen, wir hatten eine Anlageblase in den FANG-Stocks, also Magnificent Seven, also amerikanische hochtechnologische Aktien, kurz und gut. Ist das Geld in dieses Gebiet geflossen und das Geld hat dann vernachlässigt andere Gebiete und andere Sektoren, sodass wir in Europa Industriegesellschaften finden, die eigentlich gesunde Unternehmungen sind, aber sie wurden vernachlässigt vom Markt und sind deshalb relativ bewertet. Wobei, ich muss nochmals betonen, die Konkurrenz in China wird ein Problem für alle Industrieunternehmungen in der Welt.
Was haben Sie, wenn wir noch kurz bei Europa bleiben, der Wirtschaftsmotor von Europa ist ja eigentlich im Grunde genommen Deutschland. Und dieses Land hat jetzt ist auch unglaublich krisengeschüttelt von einer Energiekrise. Jetzt aktuell haben Sie eine Haushaltssperre. Sie haben auch eine Inflation, die Bürger im Sorgenbarometer, das ist auf absolutem Top, auf Platz 1, das besorgt. Die Leute da, mit was für Gefühlen blicken Sie zurück nach Europa? Mit was für Gefühlen blicken Sie noch konkreter derzeit nach Deutschland?
Also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen im Zeitalter vom Wirtschaftswunder unter Adenauer, Bundespräsident Adenauer und Erhard. Und an der Universität hatte ich einen Professor, man konnte ihn fast nicht verstehen, weil er so ein schlechtes Deutsch sprach und sehr schnell. Der hieß Heinz Haller. Er war verantwortlich für die Einführung der Mehrwertsteuer. Und das ist hochinteressant. Er war ein brillanter Mann und ich habe seine Bücher Finanzpolitik und Steuern einige Male gelesen und nachgeschaut später im Leben, weil das Thema wurde wichtiger und wichtiger, indem die Staatsdefizite immer stiegen. Kurz und gut, Deutschland ist natürlich kein Wirtschaftswunder mehr, sondern, aber Sie müssen sich da ganz genau vor Augen halten, Deutschland, in dem Sie ein Vasallenstaat der Vereinigten Staaten wurden zerstört wirtschaftlich, indem sie billige Energie mit teurer Energie ersetzen mussten und durch allerlei für Staatseingriffe und Bestimmungen und neuen Gesetzen der Grünsozialisten und der Sozialisten wurde die Wirtschaft zerstört. Und ich will Ihnen sagen, ich ging zum ersten Mal in den 50er Jahren nach Jugoslawien. Da konnte ich als Kind sehen, wie der Lebensstandard in Jugoslawien tiefer war als in Westeuropa. Und später, als ich Skirennen fuhr, ging ich oft nach Osteuropa und da ist mir aufgefallen, wie tief der Lebensstandard ist dieser Länder, die unter Sozialismus lebten. Und Sie wollen etwas zerstören, übergeben Sie das den Sozialisten. Und deshalb bin ich so aufgeregt über die Schweiz, dass Sie den Sozialisten so viel Macht gegeben haben. Ja. Auch Deutschland, aber ist nicht meine Nation. Aber ich meine, es ist ja für mich, aber da, ich verstehe, weshalb es stattgefunden hat. Denn die ganz reichen Leute profitieren von den Sozialisten. Denn wer kann man am leichtesten bestechen? Finden Sie einen Sozialisten, den kann man bestechen für 5 Franken.
Wenn Sie über die Schweiz oder Ihr Land, wie steht es um den Wirtschaftsstandort Schweiz?
Die Schweiz im Allgemeinen ist hoch angesehen, überall auf der Welt, weil der Schweizer Hotelier eine sehr gute Reputation hat. Also die Schweizer Hoteliers werden als ehrlich angeschaut. Nicht unbedingt meine Meinung, aber sie werden als relativ ehrlich angeschaut. Und sie führen die Hotels sehr gut. Weil wir Hotelfachschulen haben in der Schweiz, dank unserer Hotelindustrie. Und da muss ich noch betonen, dass die größte Hotelgesellschaft im Jahre 1900 war die Schweizerische Hotelgesellschaft in Luzern. Gegründet von Franz Josef Bucher-Duri. Das ist ein Kopfhalter. Also kurz und gut. Er hatte einige Hotels auf der ganzen Welt erstellt und mit dem Cäsar Ritz. Das sind große Hoteldynastien, wie die Bohnen von Bad Ragaz. Kurz und gut. Die Schweiz wird hoch angesehen, vor allem wegen ihrer Neutralität. Aber das wollen die Sozialisten abschaffen. Die wollen ja in die EU. Die Neutralität ist ein Qualitätszeichen für die Schweiz. Das ist kein Zweifel daran.
Was, wenn diese Neutralität abgeschafft würde? Was wäre mit dem Wirtschaftsstandort Schweiz? Was wäre da die Folge?
Dann werden Sie ein Mitglied der EU mit der Zeit und der NATO. Und dann sind Sie nicht mehr unabhängig. Verstehen Sie? 88% der Welt ist gegen NATO. Ist
aber was würde dieses Szenario für den einzelnen Bürger, für die Schweizerin, für den Schweizer bedeuten, konkret?
Das Gleiche, was stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren. Der Lebensstandard eines Jungen ist tiefer, als er war vor 30 Jahren. Weil die Notenbanken und die Funktionäre, die Beamten der Regierung sagen ihnen natürlich nichts, nie, was das ein Problem ist, die Erschwinglichkeit für die Jungen. Bis ein Junge, der kriegt einen hohen Lohn in der Schweiz, 6.000, 7.000, 8.000 Franken Anfangslohn. Aber bis er seine Wohnung bezahlt, die Miete, die Versicherungsprämien, die steigen doch ständig an. Habe auf der ganzen Welt noch nie eine Versicherungsprämie gesehen, die gefallen ist. Und dann steigen die Steuern an, indirekt durch die Inflation. Und die Nahrungsmittelpreise sind angestiegen. Und. Also ich kann Ihnen sagen, als ich zu arbeiten begann, 1970, da konnte ich mit meinem Anfangslohn eine Wohnung mieten in Zürich, hinter dem Stadttheater an der Falkenstraße. Kurz und gut, die Wohnung machte genau 7% meines Lohns aus im Zentrum der Stadt. Sagen Sie mir, wo Sie im Zentrum der Stadt Zürich noch eine Wohnung finden für einen Jungen für weniger als 40% seines Lohns.
Ja, das
Sagen
stimmt.
Sie es
Ja,
mir.
das stimmt, das stimmt. Da haben Sie recht, das stimmt, das stimmt.
Und
Da bin
das trifft auch Berlin zu und auch München und Frankfurt. Die Jungen haben heute einen schweren Stand, Wirtschaft. Die haben gar kein Geld am Ende des Monats zum Sparen.
Darf ich Sie fragen, mit ein bisschen Distanz nach diesem Untergang in Anführungs- und Schlusszeichen der Credit Suisse, was hat das für den Wirtschaftsstandort, für das Land Schweiz, was hat das jetzt bedeutet? Wie schlimm ist dieser Untergang tatsächlich, diese Integration in die UBS?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass das einen großen Einfluss hat. Denn die meisten Leute im Ausland haben ja gar kein Konto in der Schweiz. Aber wohlhabende Leute, oder wie das Königshaus in Thailand und, die haben natürlich Konten in der Schweiz. Aber
Was bedeutet das für die Schweiz?
da muss ich sagen, dass die Übernahme der Credit Suisse durch UBS eher positiv angeschaut wird, sicher aus meiner Sicht. Denn viele Anleger haben gar keinen Schaden erlitten. Ich habe ja auch Konten bei der Credit Suisse gehabt und die Depositen wurden zurückbezahlt und so weiter. Und mich hat das nicht betroffen. Die einzigen, die wirklich Geld verloren haben, waren die Aktionäre. Aber wenn Sie Aktien kaufen, ich habe ja auch Credit Suisse in meinem Portfolio gehabt, dann wird abgeschrieben. Wenn Sie keine Verluste hinnehmen können, sollten Sie nicht an der Börse investieren. Oder das ist das Leben. Sie arbeiten für eine Zeitung, ein Jahr geht's gut und ein Jahr weniger gut. Bei Ihnen geht es immer besser. Aber im Geschäft, wenn Sie keine Verluste hinnehmen können, sollten Sie gar nicht aus Ihrem Bett aussteigen am Morgen.
Was ist aktuell aus Ihrer Sicht die lukrativste Geldanlage 2024?
Ja, das ist eine gute Frage, weil in einem Jahr können Sie sagen, dieser Dummkopf der Faber hat wieder einen Scheiß erzählt. Aber meiner Ansicht nach, nicht. Man sollte beim Anlegen immer sich bewusst machen, dass alle Güter und Aktien und Obligationen und alle Werte steigen und fallen. Was Sie vermeiden sollten, ist das zu kaufen, was sehr populär ist, was sehr beliebt ist. Das war vor 2, 2,5 Jahren diese Meme-Stocks. Und vor 3 Jahren die Unicorns und vor 2 Jahren die SPACs und so weiter, die spekulativen Werte, oder? Und Sie sollten vermeiden, am Höchstkurs etwas zu kaufen, auch wenn es die beste Gesellschaft ist. Sie kann im Preis fallen. Also ein Beispiel war die Technologieaktien der 60er Jahren, die ein Hoch erreichten. Im Jahre 1973. Unter anderem Kodak, Polaroid und Xerox. Alle, Polaroid und Kodak mussten restrukturiert werden, nicht? Und Xerox hat es überlebt, aber die Aktie ist natürlich ein Bruchteil von dem, was sie war früher. Auch IBM und so weiter. Und es gibt allerdings Gesellschaften, die überleben das. Die Börsencrash wie Amazon zum Beispiel war eine der wenigen Magnificent Seven mit Apple, die bestand schon vor 1999, 2000. Google wurde dann emittiert im Jahre 2004 oder 2005 oder irgend so. Aber dagegen gibt es Werte, die unbeliebt sind. Also im Jahre 1999 ging ich mal nach St. Moritz und war eingeladen an einer Party. Hat eine Dame da erzählt, sie kaufe und verkaufe links und rechts. und verdiene jeden Tag gut. Ich habe ihr gesagt, und dann haben sie mich gefragt, was man kaufen soll. Ich habe gesagt, ja, der Goldpreis ist sehr tief bewertet, auch Öl. Ja, da haben sie mir ausgelacht. Sie müssen kaufen, was am meisten unbeliebt ist. Vor 2 Jahren war die beliebteste Börse Vietnam. Sie ist dann gefallen. Die unbeliebteste Börse war damals Irak und Türkei. Da konnten sie niemanden begeistern, in der Türkei zu investieren. Und viele türkische Leser von mir haben mir geschrieben, ich spinne, dass Türkei natürlich nie steigen wird. Das ist passiert, 2022 ist Türkei um 100% gestiegen, rund. Im Dollar, nicht in lokaler Währung. Lokaler Währung natürlich wesentlich mehr. Dieses Jahr, Argentinien ist zuerst 100% gestiegen, aber jetzt 50% nach der starken Abwertung. Aber Brasilien ist auch um 27% gestiegen und der Irak ist um 100% gestiegen und so weiter. Verstehen Sie? Sie müssen unbeliebte Gebiete kaufen. Also jetzt am unbeliebtesten auf der Welt ist China und Hongkong Immobilien. Aber Sie müssen deutlich sehen, Hongkong Immobilien kann man bewerten in Bezug auf den Buchwert. Die meisten Hongkong Immobiliengesellschaften verkaufen sich, der Aktienpreis ist rund bei einem Drittel des Buchwerts. Natürlich werden die Immobilienpreise noch fallen, eine Zeit lang. Aber es ist immer noch eine sehr vibrante Stadt. Und ich nehme an, dass wer heute Geduld hat und Immobiliengesellschaften in Hongkong kauft, der wird Geld verdienen. Das ist eines, was ich mache. Und auch in China, viele Gesellschaften, die sind sehr gut. Und die Amerikaner haben meistens liquidiert und vor allem die Aktien, die sanktioniert werden in Amerika, die sind am meisten gestiegen in den letzten 2 Jahren, wie China Mobile und China National Oil Company und so weiter. Ist interessant.
Und was halten Sie von diesen quasi zeitgeistigen, aufflackernden Beliebtheitswellen von Kryptowährungen und Bitcoin und Ethereum und allem? Ist das etwas, wo Sie jetzt sagen würden, ja, das kann man probieren, oder würden Sie da eher sagen, bloß die Finger weg, auf keinen Fall?
Wenn ich sage, bloß die Finger weg, habe ich keine Beliebtheit bei den jungen Menschen. Aber ich würde das so umschreiben. Bei allem, was Sie anlegen, müssen Sie sich eine Zielsetzung vorsetzen. Mit anderen Worten, wenn die Zielsetzung Sicherheit ist, also ganz sicher, dann müssen Sie diversifizieren und Sie können vielleicht einen kleinen Teil Ihres Vermögens in Krypto investieren. Aber ich bin kein großer Gläubiger. Aber ich glaube, dass wenn Geld gedruckt wird, kann natürlich Bitcoin noch steigen. Aber hat es einen tatsächlichen Wert? Das ist sehr fraglich. Auf der anderen Seite, mit Gold und Silber und Platinum. Nicht? Wie sieht eine Krise aus? Wo sollten Sie wohnen? Im Stadtzentrum oder in einem kleinen Dorf auf dem Land? Das ist Diversifikation. Wenn Sie aus Sicherheit gehen, müssen Sie in einem kleinen Haus auf dem Land unbekannt leben. Also Sie müssen Ihr Facebook-Account auflösen und untertauchen. Das ist sicher im Leben. Und dann müssen Sie selbstversichert sein mit Wasser und gewisser Nahrung. Aber das ist auf dem Land möglich. Aber Sie müssen in Nähe eines Flusses wohnen. Und dann, was passiert in einer ernsthaften Krieg? Die Kriegstechnik hat sich verändert. Das wird elektronisch gelöst werden in Zukunft. Da wird in Zürich oder in München oder Berlin das Licht abgelöscht. Der ist dunkel nachts. Kann überleben. Aber wenn das Internet aufgelöst wird, also das stattfand in gewissen Ländern, dann haben sie keinen Zugriff mehr auf Zahlungen. Sie können in ein Warenhaus gehen, aber nicht mit einer Karte zahlen. Können sie nicht. Da müssen sie kleine Münzen, 2 Gramm, 3 Gramm Gold mitnehmen. Mhm. Da können sie noch bezahlen.
Und was wäre jetzt Ihr Geheimtipp, Ihr Nummer 1 Tipp für Leute, die sich getrauen, Geld, auch risikoreich Geld anzulegen? Was muss man unbedingt beachten, wenn es nach Ihnen geht?
Also ich persönlich, ich bin ziemlich positiv über die kolumbianische Börse in Südamerika. Denn Sie müssen sich überlegen, wenn es zu einem Krieg kommt, das Kriegstheater wird also zwischen grob gesehen Ost und West sein, also im Gebiet Russland, Westeuropa, Mittleren Osten. Und natürlich die Amerikaner suchen oder haben eine Politik, die natürlich die Chinesen eines Tages provozieren könnte. Und dann ist das Krieg eher zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und in diesem Umfeld ist ein Gebiet relativ sicher, das wäre Südamerika. Mhm. Und die südamerikanischen Börsen waren sehr tief bewertet vor einem Jahr, jetzt sind sie zum Teil gestiegen, aber nicht dramatisch. Und in Kolumbien haben sie Gesellschaften, die sind sehr gut, auch in Brasilien. Und auch diese Länder sind korreliert mit Rohstoffen, also vor allem Agrikultur, also landwirtschaftliche Produkte. Und dort wird die Landwirtschaft ermutigt und nicht wie in Deutschland, Frankreich und Italien und so weiter, entmutigt durch neue Bestimmungen. Und die Idee, dass die Kühe da großen Umweltschaden anrichten. Also unglaublich, was die Sozialisten an Unsinn verbreiten können. Also unglaublich. Aber kurz und gut, das wäre ein Gebiet, Kolumbien, und dann ein Markt, der sehr tief bewertet ist, heute, ist immer noch Irak, Usbekistan und insbesondere Pakistan. Ich glaube, die pakistanische Börse ist etwas gestiegen jetzt und kann noch wesentlich steigen.
Wir haben in diesem Gespräch haben wir über viele Kriege, Krisen, Inflation und Pessimismus gesprochen. Herr Faber, letzte Frage. Auf was freuen Sie sich im 2024? Wo liegt Ihr Lichtblick?
Ja, also ich weiß nicht, ich will nicht übertreiben, aber für meine Bedürfnisse habe ich genug Geld. Und für mich ist der Lichtblick, wenn es meiner Gesundheit weiterhin gut geht. Und ein Lichtblick ist entstanden gestern und wurde heute angekündigt, indem die Steuern in Thailand auf alkoholische Getränke gekürzt wurde, die importiert werden. Das ist ein großer Lichtblick für mich.
Vielen herzlichen und, super. Und was wollen Sie noch sagen?
Ja, für mich ist es eigentlich erfreulich zu sehen, wie arme Länder, also ich ging zum ersten Mal nach Indien im Jahre 1973, und da lag die halbe Stadt auf der Straße in grauenhafter Armut. In damals nannte man es Bombay, jetzt ist es Mumbai. Und Länder wie Indien und eben Indonesien und alle diese Schwellenländer haben sich unglaublich entwickelt. Und es ist erstaunlich, dass so viele Menschen aus der Armut gerissen wurden, voran natürlich China. Und das sehen die westlichen Medien, die schreiben nur schlecht über China. Die sehen nicht, dass der typische chinesische Mensch heute wesentlich besser ist, wesentlich mehr Freiheit hat als je zuvor. Sie denken Sie an die Kaiserszeit. Da lebte der Dreiviertel des Landes in einer grauenhaften Armut. Heute ist das nicht mehr der Fall. Es gibt immer noch Armut. Aber meiner Ansicht nach eigentlich weniger als in Amerika. Wenn man die Homeless Population ansieht, die ist unter der Biden-Regierung natürlich sehr stark gestiegen, weil sie Subventionen kriegt.
Herr Faber, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.